Ja, dann erstmal ein herzliches Willkommen in unserer Session. Was sehen wir denn heute von dir?
Ja, also wir haben diese Session in zwei Teile eingeteilt. Ich übernehme den Part der lokalen On-Premise-RDP-Bereitstellung. Und Robert, was zeigst du uns dann?
Ja, ich werde dann zeigen, wie man diese On-Premise-Umgebung mit Hilfe von Microsoft Azure einfach in die Cloud erweitert, ohne dass man dazu zusätzliche Hardware benötigt. Okay. Möchte ich mich noch kurz vorstellen. Ich wurde zwar schon sehr charmant vorgestellt, aber mein Name ist Robert Rasp, ich bin 44 Jahre alt. Wie man an meiner Sprache vielleicht hören kann, komme ich aus dem Süden von Deutschland. Ich bin Senior Consultant bei der Sepago und bin fokussiert, wie gesagt, auf Azure Office 365.
Ich glaube, die Sepago.
Zu der Sepago ein paar kurze Worte. Wir sind 75 Mitarbeiter, haben Standorte in Köln, München und Hamburg. Und unser Bereich ist IT-Consulting rund um Microsoft und Citrix.
Mein Name ist Marco Brotkorb, bin 41 Jahre alt, glücklich verheiratet, zwei Kinder, komme wie schon angekündigt aus Hannover, arbeite dort bei der ITSC GmbH. Was die ITSC genau ist, da komme ich dann gleich noch zu. Wir stellen unseren Kunden virtualisierte Umgebung bereit, Applikationen, Server, alles, was für so einen Full-Service-Dienstleister benötigt wird und habe halt täglich mit den ganzen Virtualisierungstechnologien zu tun. Die ITSC GmbH ist Dienstleister im Gesundheitsmarkt. Das bedeutet, dass wir hauptsächlich Betriebskrankenkassen betreuen. Vor ungefähr 15 Jahren wurde die ITSC GmbH gegründet. Der Hauptstandort ist in Hannover und die ITSC besteht aus 400 Mitarbeitern insgesamt, wovon 30 in der IT tätig sind. Und letztendlich haben wir 5,5 Millionen Versicherte. Also viele von Ihnen, die bei einer BKK irgendwo versichert sind, könnten da auch durchaus bei sein. Dann noch etwas zu dem RZ, was wir in Hannover betreiben. Wir sind dort an zwei Standorten vertreten. Dazwischen ist eine DWDM-Leitung gespannt. Letztlich begrüßen wir jeden Tag 6.000 User bei uns auf der Farm. Die Kundengröße sind von sehr kleinen Kunden bis ungefähr 2.000 Usern, was unser größter Kunde bedeutet. Und wir haben einen ziemlich hohen Virtualisierungsgrad. Wir betreiben 2.000 VMs, alles, was man sich vorstellen kann, Terminal-Server, DCs, alles. Und das Ganze läuft auf ca. 200 Hypervisor. Ja, Robert, dann vielleicht noch mal ein paar Sätze allgemein zu RDP.
Ja, sehr gern. Also jeder von Ihnen, glaube ich, hat schon mal was von RDP gehört. Ich gehe davon aus, dass die meisten es verwenden. Im Großen und Ganzen könnte man es ganz übergreifend sagen, ist eine Art Desktop-Sharing.
Man kann natürlich also jetzt auch nicht nur Desktops sharen, man kann auch Application dort publishen, um dort halt, wenn man so ein SAP publishen möchte, reicht es auch, wenn man sowas nur macht.
Ja, und der größte Vorteil oder die größten Vorteile sind mit Sicherheit, dass die Daten zentral auf den Servern oder in der Zentrale liegen bleiben und dass man keine Applikationen auf den Endgeräten installieren muss.
Letztendlich greift man dann über irgendwelche Datensichtgeräte, so kann man sie mal ganz einfach nennen, auf diese Daten zu. Das können hochmoderne Windows 7-Geräte sein, es können aber auch alte, ausgelagerte Clients sein, es können SYN-Clients sein, mobile Endgeräte, alles, was dort RDP spricht, kann sich dann auf diese Applikationen verbinden.
Dann würde mich mal ganz kurz interessieren, ja. Wer von Ihnen verwendet RDP oder eine Citrix-Lösung? Würde ich mal sagen,
okay.
100%.
Auf jeden Fall sehr hoher Anteil, das ist schon mal optimal. Ja, dann stelle ich nochmal vor, was wir also unseren Kunden jetzt konkret bereitstellen. Letztlich kann die Krankenkasse ihre komplette IT, wenn sie das denn möchte, an uns übergeben. Der Kunde bekommt von uns einen Desktop bereitgestellt, der dem normalen Windows 7, Windows 8 Desktop ähnlich sieht. Er bekommt Fileablage, bekommt E-Mail, Internet-Traffic, also alles, was man als normaler Office-Worker so braucht. Damals kamen wir dann auf die Idee, dort einfach das Ganze mit Terminal Services abzubilden. Mit damals ist ungefähr das Jahr 2005 gemeint. Dort fing das TSC dort an. Und wir haben damals vor der Herausforderung gestanden, was wir denn für Herausforderungen in der ganzen Umgebung haben. Also letztendlich ist es so, dass ein Kunde spontan entweder fusioniert oder man merkt, die Ressourcen reichen nicht aus. Man muss dann seine Terminal-Server-Umgebung erweitern. Das soll möglichst einfach gehen. Der Automatisierungsgrad der Lösung soll möglichst hoch sein. Stabile Server, das ist leicht geschrieben, aber viele, die vielleicht damals physikalische Server installiert haben, kennen das Problem. Man installiert die an Tag X und nach Tag Y laufen die auseinander. Auf irgendwelchen Servern geht irgendwas, was auf einer nicht mehr geht, und so setzt man die neu auf. Das waren so die Herausforderungen, die wir damals hatten, und haben deswegen gesagt, dass die Server möglichst stabil sein sollten und halt alle absolut identisch, damit eben auch dieses von vornherein das Auseinanderlaufen gar nicht möglich ist. Als Lösung haben wir uns damals für den Citrix Provisioning Server interessiert, kurz PVS genannt. Vielleicht auch hier nochmal kurz und bitte um Handzeichen, wer nutzt den Provisioning Server letztendlich in seiner Umgebung? Okay, so 20% vielleicht. Dann werde ich das nochmal erklären, was das bedeutet. So, hier links oben kommen gleich nochmal die Ziele, dass wir die nicht aus den Augen verlieren. Am Anfang letztendlich bei uns war das Blech im RZ bei uns eingebaut. Das sind Blades von der Firma Fujitsu. Wir haben dort den Xen-Server installiert, haben letztendlich darauf VMs erstellt, die eine Festplatte haben. Das ist jetzt auch erstmal nichts Spektakuläres. Der Trick an dem Provisioning-Server ist dann, dass diese Festplatte ausgelagert wird auf ein Storage, was da vorgeschaltet wird. Jetzt sollte eigentlich, da kommt es, okay. Und davor sitzen noch zwei Provisioning-Server, die dort den Traffic kontrollieren, und die ganze PFS-Konfiguration befindet sich oben in einer Datenbank. Dazu habe ich noch einmal die Kommunikationswege eingezeichnet. Ich habe die in grün gewählt. Grün bedeutet also lesend, diese VM dort in der Mitte bezieht lesend ihre Daten aus der Disk, die sich jetzt dort hinten befindet. Die VM muss dann auch noch schreiben dürfen. Das Ganze macht sie in eine zweite Festplatte. Die hängt wiederum an einem Storage-System. Auch dahin wird geschrieben. Das Ganze in schwarz. Schwarz wie schreiben, grün wie lesen. Von den Farben her ein bisschen beschränkt. Letztlich ist es so, dass dieser Terminal-Server dort in der Mitte gar nicht merkt, dass dieses Ganze drumherum für ihn stattfindet. Das ist völlig transparent. Der Terminal-Server schreibt lediglich dort in seine etwas in Geisterschrift gezackte Festplatte rein, und das Ganze drumherum passiert ohne sein Wissen prinzipiell. So, und jetzt hat man den Vorteil, jetzt kann man in einer zentralen Stelle dort einfach weitere Terminal-Server hinzufügen. Aus Platzgründen habe ich das jetzt mal auf 3 beschränkt. Das bedeutet also, die Server, diese 3, lesen alle ihre Daten von der VDisk auf der rechten Seite, und geschrieben wird das Ganze in ihr Cache-File, in ihre Cache-Platte. Hier müssten jetzt in der Tat 3 Festplatten auftauchen. Gut, kommen wir nochmal zu unseren Zielen. Die leichte Erweiterbarkeit war dort damals definitiv gegeben. Man kann ziemlich einfach auf der Provisioning-Server-Konsole eine große Anzahl von VMs anlegen, kann denen dann diese VDisk zuweisen, die dort hinten in grün dann stehen. Das Ganze kann man gut automatisieren. Der Provisioning-Server hat eine GUI und die Xen-Server-Möglichkeit kann man über PowerShell oder über ein XE-Kommando kann man dort Maschinen anlegen, also gut automatisierbar. Die Lösung ist stabil. Das bedeutet, nachts booten diese ganzen Terminal-Server dort in der Mitte, und dann wird das, was sie im Laufe des Tages alles in ihr Cache-File geschrieben haben, einfach wieder zurückgesetzt, und am nächsten Tag ist die Maschine so, wie sie den Tag vorher auch war, und die Stabilität ist gegeben und die Maschinen sind alle identisch, weil sie sich alle aus dieser einen Disk dort hinten bedienen, und daher ist es gar nicht möglich, dass sie blockbasiert lesen und schreiben da überhaupt anders sein können. Gut, wenn man sich das Ganze so anguckt, stellt man fest, es ist doch ganz schön komplex geworden. Es könnten in dieser Umgebung einige Sachen jetzt passieren. Wir können zum Beispiel im Storage-System ein Problem kriegen. Die Switche, von denen sind wir auch zwingend abhängig, auch da könnte es Probleme geben. Die Provisioning-Server-Datenbank ist auch nicht ganz unantastbar. Also ich habe hier mal ganz schöne Bilder rausgesucht, wie man so eine Umgebung malträtieren kann. Das bedeutet, wir sind dazu gekommen, dass die Umgebung auch einfach zu komplex ist. Das bedeutet, wir müssen natürlich mehrere Abteilungen mit einspannen. Die Storage-Systeme werden von einer anderen Abteilung betreut. Auch die Netze sind eine andere Abteilung. Und daher muss auch einer die Server patchen, die Blades. Es ist einfach alles ziemlich komplex, die Umgebung. Kosten spielen auch eine Rolle. So ein Storage-System ist auch nicht ganz für lau. Die Provisioning-Server jetzt an sich sind normale Blades, wie wir sie sonst auch verwenden. Aber auch die muss man sich drum kümmern. Dann haben wir noch Nacharbeiten. Das bedeutet also, jeder Terminal-Server hier in der Mitte, der startet, wenn er dann hochgefahren ist und per IP erreichbar, kriegt noch ein paar Softwarepakete, um sich die aktuellsten Sachen zu holen. Auch das muss jede Nacht durchlaufen. Auch da ist ein gewisses Risiko, dass das nicht klappen könnte. Gut, dann haben wir uns überlegt, wie wäre es denn ohne Provisioning-Server und haben einfach überlegt, die ganze Umgebung wieder zurückzubauen. Die Festplatte kommt auch wieder direkt an die VM, das kann man jetzt noch kurz sehen. Und dann haben wir noch auf dem Bild letztendlich oben den Xen-Server durch einen Hyper-V abgedeckt. So, das war jetzt unser Zielbild, was wir ausgegeben haben. Ja, das Ganze erkläre ich kurz, wie wir das Ganze gemacht haben. Und zwar fangen wir mit einem Template an. Template ist das Einfachste an dem ganzen Prozess, haben alle von Ihnen sicherlich schon gemacht. Man nimmt sich eine normale ISO, rollt sich eine VM aus, klickt ein paar Mal weiter. Wenn die Maschine dann fertig ist, patcht man sie noch komplett durch. Wir implementieren dann noch ein Kickstart-Skript, was dann dafür sorgt, wenn ich da später die Maschine verwende, dass die automatisch loslegt. Und es bleibt also jetzt über, wenn ich das Template erzeugt habe, einfach eine VHDX-Datei, die bei uns auf dem Share liegt. Das ist also nichts Besonderes. Dann wird aus dieser Template-VM wird letztendlich mal eine Kunden-VM soll ja erzeugt werden. Das heißt, wir erzeugen uns hier wieder dann unter Hyper-V automatisch aus diesem Template eine VM. Dann wird sich automatisch der Domäne gejoint. Das macht dieses Kickstart-Skript. Und dann beginnt dort eine Softwarebetankung und der Kunde, für den wird halt in unserer Softwareversorgung bereitgestellt, was der für Pakete kriegen soll. Hier sind ein paar Beispiele genannt. Das kann aber x-beliebig erweitert werden, alles, was der Kunde sich da so wünscht. Ja, am Ende wird die Maschine nochmal gesysprept, wird generalisiert und wird dann ebenfalls wieder auf ein Share abgelegt. Auch da ist es total simpel. Was ist jetzt, nachdem der Prozess durchgelaufen ist, habe ich eine einzige Datei erzeugt, wo alles drin ist. Die liegt auf dem Share. So, was bleibt als nächstes übrig?
Ich will jetzt noch schnell ein paar Worte zu STX2 sagen.
Da war ich zu schnell gewesen. Ja, STX2 ist eine Selbstentwicklung, die wir gemacht haben. Wir haben verschiedene Softwareverteilmöglichkeiten eruiert und haben dann gesagt, das, was wir brauchen, machen wir selber. Und es ist jetzt endlich eine Datenbank und ein Dienst, der läuft und der ist uns da sehr behilflich. Gut, dann müssen wir noch uns überlegen, wie viel Terminal-Server kriegt der Kunde. Terminal-Server haben wir hier mit TH abgekürzt. Das ist ein Terminal-Server auf Hyper-V, weil bis jetzt haben wir auch noch die Terminal-Server, die auf Xen laufen. So, und haben uns dann überlegt, wie viel kriegt der Kunde. Und dann letztendlich werden diese Maschinen einfach nur unter Hyper-V erzeugt. Dann läuft ein Mini-Setup ab. Da kommen gleich noch Bilder, dann kann man sich das besser vorstellen. Es wird dann, wenn die Maschine das Mini-Setup durchlaufen hat, greift wieder unser Server-Task-Software-Verteilung und gibt dem nochmal den letzten Schliff, hier in Form einer Finalisierung. Am Schluss wird ein Checkpoint der Maschine automatisch erzeugt. Ja, und dann wird sie grundsätzlich, werden die User drauf losgelassen. Wie konfigurieren wir das Ganze? Auch das ist sehr einfach bei uns gehalten. Es gibt wirklich eine Textdatei, die als CSV-Datei aufgebaut ist. Das Wort Datenbank ist da eigentlich schon oversized. Hier sind ein paar Attribute zu sehen in der zweiten Zeile, was da alles so drin ist. Es sind noch ein paar mehr. Also das heißt einfach das Sizing der VM, auf welchem Hyper-V-Host das Ganze angelegt wird, WLAN etc. Ja, und dann gibt es noch das PowerShell-Skript an sich. Wie das Ganze läuft, komme ich dann gleich im nächsten Schritt nochmal zu. Ja, also da sind sozusagen meine ganzen Logiken drin. Was jetzt also das Spannende noch an der Sache ist, wir vergleichen das ja einmal mit unserer Provisioning-Server-Umgebung, weil da sind wir gestartet. Das heißt, wir wollen, dass die Server nachts wie beim Provisioning sich automatisch wieder heilen. Das bedeutet, es gibt dort eine ganz normale ja, im Server, nicht im Server-Task, im Task-Manager eine ganz normale Aufgabe, die dort alle VMs ausschaltet. Dann wird auf den Snapshot zurückgesprungen, der beim Erzeugen erstellt wurde. Dadurch habe ich halt den ganzen Müll, der im Laufe des Tages auf dem Server geschrieben wurde, einfach wieder bereinigt. Dann schalte ich die Maschinen wieder an und ganz am Schluss stellen wir uns noch die Frage, ob wir unsere Ziele erreicht haben. Die führe ich hier nochmal kurz auf. Genau die Ziele von Provisioning Server. Die Erweiterbarkeit ist hier relativ einfach, da wir wirklich diese Targets-Text-Dateien einfach schnappen. Wenn ich 10 neue Server brauche, muss ich 10 IP-Adressen raussuchen, mache 10 neue Zeilen da rein und dann kann ich die ausrollen. Der Automatisierungsgrad ist noch erhöht worden. Da waren wir zwar schon ziemlich weit, aber jetzt läuft alles von A bis Z komplett automatisch durch. Dank PowerShell. Die Stabilität ist durch das Entfernen des Snapshots oder des Rollback auf den Snapshot auch sichergestellt. Und da alle Maschinen aus einer gleichen gesysprepten Maschine erzeugt werden, sind sie auch identisch. Also ich habe eigentlich das Gleiche jetzt erreicht, wo ich vorher gestartet war.
Ja, wenn ihr den Rollback macht, dann sind die Daten der Benutzer ja auch weg.
Ja, es gab also so einige Sachen, die man dann im Nachhinein sich überlegt hat. Also zum Beispiel, wenn ich den Snapshot wegschmeiße, gehen mir die Event-Log-Daten verloren. Jeden Tag müssen dann Virensignaturen gesynkt werden. Das haben wir gelöst, indem wir dort noch eine zusätzliche Platte angehangen haben. Die ist dann persistent und dort haben wir die Virensignaturen und Event-Log und alles, was bleiben soll, SCOM-Daten, alles dorthin umgebogen. Und daher haben wir das damit gelöst.
Und ich denke, die meisten hier kennen auch das Problem, wenn man ein älteres Image, das man wieder oder das nach wie vor in der Domäne schon ist, wieder aktiviert, dass es dann Probleme mit der Authentifizierung gibt. Wie habt ihr das gelöst?
Ja, also nach 30 Tagen möchte ein Computer, wenn er in der Domäne ist, sagt er dem Domain-Controller Bescheid und macht einen Passwort-Sync mit ihm aus. Und diesen Mechanismus muss man deaktivieren, damit das Ganze nicht passiert. Wenn man das nicht macht, dann wird man ab dem 31. Tag, kann man sich an dem Computer nicht mehr anmelden, weil der einfach nicht mehr mit dem Domain-Controller spricht, weil die Kennwörter nicht stimmen. Ist aber einfach per GPO zu deaktivieren.
Ein weiterer Impact, den man nicht zu vergessen hat, sind Snapshots bzw. Checkpoint-Größen. Wenn die zu groß werden, kennt es vielleicht auch von Ihnen, geht die Performance im I/O-Bereich zurück. Mhm. Wie groß werden eure Checkpoints, würde mich mal interessieren.
Also bei uns ist das so, das heißt, wir kriegen auf ein Fujitsu Blade ungefähr 4 VMs drauf mit der Größe 30 GB RAM, das kommt nachher noch. Und das Cache-File, sozusagen der Checkpoint, wird ungefähr 10 GB groß bei uns. Nur muss man wissen, das ist natürlich von Kunde zu Kunde, kann das unterschiedlich sein, das ist ja klar, it depends, wie man ja immer so schön sagt. und ja, letztendlich sind es bei uns 4x10 GB, die da noch auflaufen. Wir haben also genug lokale Ressourcen. Das war am Anfang aber auch ein Thema, weil wir nicht wussten, was erwartet uns da. Wenn also jemand mehrere ISOs runterlegt, auf seinem Desktop anlegt, dann wird das Ding dementsprechend größer. Aber das removen wir ja.
Jetzt heißt die Session natürlich Hybrid-RDP, aber trotzdem habt ihr euch bestimmt schon mal Gedanken gemacht, für welche Anwendungsfälle man diese Technologie noch verwenden könnte?
Ja, letztendlich ist damit, sag ich mal, alles möglich, was man sich vorstellen kann, wo man also einen Server benötigt, der morgen noch so sein soll wie heute. Also nehmen wir jetzt mal, wir haben vielleicht einen Print-Server oder sowas und durch diese Datenpartition, die persistent ist, könnte man sich vorstellen, ich will immer nur mein Betriebssystem, was sich jeden Tag zurücksetzt und Webserver wären gute Kandidaten. Es werden wahrscheinlich auch SQL-Server gehen, wenn dann die Datenbanken auf einer persistenten Platte oder irgendwie per iSCSI im LAN liegen. Ist also nicht begrenzt auf irgendwas. Gut, letztlich komme ich nochmal zu dem Vergleich. Das sind jetzt eigentlich nur zwei Bilder, um das Ganze gegenüberzulegen. So war, so ist auch jetzt noch unsere Bereitstellung von Terminal-Servern. Das ist der neue Weg. Ich denke, da muss man nicht mehr so viel zu sagen. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass das, wie wir es dort betreiben, die letzten 6 Jahre uns sehr viel geholfen hat. Auch das linke Bild hat seine Daseinsberechtigung. Letztlich gibt es jetzt aber neue Wege. SSD-Platten haben eine gewisse Größe erreicht. Server sind jetzt in dem Sinne so, dass das rechte Bild vom Sizing her einfach besser passt. Vor 5 Jahren hatten unsere Server 32 Gig RAM. SSD-Platten waren nicht dran zu denken. Da war das gar nicht möglich. Aber jetzt sind diese Überlegungen da. Kommen wir eben noch zum Programmablauf. Es gibt ja so Programmablaufpläne, die man damals in seiner Ausbildung genießen durfte. Ich habe die relativ kurz gehalten in Blöcken. Also letztlich, hier wird der ganze Prozess initiiert auf unserem Host selber. Ich gebe per Parameterzeile an, welche VM soll ich anlegen. Sie wird gesucht, dann wird die VADX-Datei kopiert. Ich erzeuge daraus eine VM, injiziere ihr dort noch eine Datei, wo die IP-Adresse und Zieldomäne, Ziel-OU drinsteht. Und dann wartet dieser Prozess die ganze Zeit. Auf der rechten Seite, die VM wird dann automatisch gestartet. Das Mini-Setup läuft durch, wo gleich noch Bilder kommen. Diese Finalisierung, wo es nochmal Druckertreiber und so dynamische Daten gibt, dann wird sie wieder ausgeschaltet. Genau auf diesen Prozess wartet hier unser Host. Dem bleibt nichts anderes mehr übrig zu tun, als diesen Checkpoint zu erzeugen. Und startet die Maschine wieder an und schickt nochmal das Logfile, was alles passiert ist, per E-Mail an unser Team, damit man auch ein Feedback kriegt, ob das überhaupt gelaufen ist. Kommen wir zum Thema Demo. Ich habe überlegt, ob ich das live zeigen sollte, aber das kommt an einer so späten Stelle, sodass ich jetzt mit der Demo nicht mehr anfangen könnte. Hier ist das Bild drauf, was passiert. Letztendlich rechts oben etwas größer zu sehen, einfach, dass Sie einen Überblick haben, wie lange dauert der ganze Prozess. Das kann man noch ein bisschen beschleunigen. Man könnte zum Beispiel, wenn man jetzt 100 VMs an einem Abend ausrollen will, könnte man die im Laufe des Tages schon alle mal die VHDX-Dateien kopieren, dann ist das schon erledigt. Ich komme hier in diesem Beispiel komme ich auf 23 Minuten totale Laufzeit. Hier, wo der gelbe Pfeil zu sehen ist, ist das der Prozess, wo die Maschine von Hyper-V erzeugt wurde und einfach nur wartet, wann geht sie wieder aus. So, und dann sieht man hier, das Ganze waren 18 Minuten. Das taucht dann da oben auch auf. Ja, das Mini-Setup, das jetzt schon ein paar Mal erwähnt wurde, sieht so aus. Das ist nichts Spannendes. Vielleicht auch hierzu noch zu sagen, das ist reine Microsoft-Technik. Da haben wir prinzipiell gar nichts mit zu tun. Wir müssen nur dafür sorgen, dass eine valide Unattended XML dort an die richtige Position in der Maschine abgelegt wird. Dann wird die Maschine eingeschaltet. Und was sich dann hier tut, das ist dann das nächste Bild, geht alles automatisch. Also damit, wenn man mal die richtige Datei hat, kommen da eigentlich keine Fehler. Und wenn doch, wird lokal noch eine Logdatei geschrieben, dann könnte man da reingucken, warum es nicht geklappt hat. Und final rauskommt einfach eine Maschine, wo die User sich dann darauf anmelden können. Kommen wir noch etwas zu den technischen Daten. Wie schon erwähnt, wir haben Fujitsu Blades im Einsatz. Dort ist entscheidend, wie viel RAM die haben und wie groß die SSD-Platte ist. 128 GB RAM, 40 GB ist die SSD. Auf der rechten Seite, wir haben 2012 R2 als Grafikversion installiert. Letztendlich, nachdem das OS drauf ist und auch gepatcht ist, bleiben 300 GB für VMs über. Vom Sizing her haben wir das so gemacht, weil wir auch kleine Kunden haben und dann bunte Mixtur haben, dass wir Small, Medium und Large uns überlegt haben. Unten halt mal ein Beispiel, wenn wir den Server gut ausnutzen wollen, legen wir dort 4 Maschinen drauf ab. Damit haben wir 120 GB RAM verbraucht. Die Platte ist bei 160 Gig Verbrauch, 300 haben wir frei, da passen auch die Checkpoints, können auch noch deutlich größer werden und wir kriegen ungefähr dort 100 User auf so ein Blech. So, kommen wir zum Fazit. Letztlich ist es so, wir sind über unsere Prozesse, wie wir Terminal Server bereitgestellt haben, über die auftretenden Probleme dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen das Ganze nochmal neu überdenken und haben dadurch wirklich Optimierungspotenzial gefunden. PowerShell ist ein absolutes Muss. Also da ohne PowerShell hätten wir das nicht geschafft, so hoch zu automatisieren. Da lohnt sich der Blick rein. Und es ist nicht sehr tief, wenn Sie diese TH-Textdatei zum Beispiel sehen würden. Die macht einen linearen Ablauf, wie in dem Programmablaufplan. Da ist nichts Kompliziertes drin. Ein bisschen Lessons Learned. HA ist oft die Ursache für Fehler. So, das haben wir festgestellt, wenn man alles doppelt und dreifach und sich spiegelt. Manchmal ist ein einfacher Server, der da ist, und wenn er aus ist, ist er halt auch weg. Ist manchmal einfacher mit umzugehen, als alles mit HA aufzubauen. Keep it simple and stupid. Das ist so die Botschaft, die da am Schluss rüberkommt. Letztlich, wenn jetzt viele von Ihnen eine bunte Oberfläche erwartet haben, neues Produkt, was irgendwo herkommt, wir haben einfach Sachen zusammengesammelt, um uns das Leben einfacher zu machen. Und es ist uns gelungen. Wir haben da bis jetzt 2 Kunden drauf umgestellt und müssen jetzt halt die anderen Kunden nachziehen. Aber 2016 ist ja auch noch ein Jahr. Okay, Robert. So, das war meine Lösung. Vielleicht noch zur Info, wenn wir Fragen haben. Ja, da vorne. Dann nachher, aber jetzt, wo Sie gerade...
Wie ist
Also die Maschinen werden jetzt nicht täglich gepatcht, selbst wenn was Neues kommt, sondern dieser Master, der auf das Share abgelegt wird, der wird von Zeit zu Zeit neu gemacht. Und diese Intervalle muss man halt beim Kunden definieren, dass man also sagen kann, jedes Quartal holen wir euch alle Updates rein. Jetzt gibt es natürlich auch kritische, die ganz schnell drauf müssen. Da muss man also einmalig diesen Master neu machen und dann muss ich ihm seine Anzahl von Terminal-Servern neu ausrollen. Aber das wäre eine Sache, die man an einem Abend gut machen kann. Also die veralten halt. Also das heißt jetzt, wenn ein Kunde damit mit dem Server glücklich ist und dann 4 Wochen ins Land geht, könnte man irgendwann sagen, so, da ist einiges angefallen, kriegst eine neue Disk mit allen Updates drin und dann, also es bringt jetzt nichts in der Tat, wenn ich die heute nachinstalliere, muss ich sie morgen wieder nachinstallieren, jeden Tag, das ist der Bereinigungsprozess, das ist ja das, was wir wollen, dass ungewünschte Sachen nicht drin sind. Für Updates, das widerspricht sich leider ein bisschen, Stabilität und Dynamik sind zwei Sachen, die nicht so ganz vereinbar sind. Ja, Fragen vielleicht können wir nachher nochmal gesammelt, dann würde ich erstmal an den Robert übergeben. Dann zeig uns doch mal, wie das Ganze in der Cloud jetzt aussieht.
Ja, danke Marco. Bitte. Ja, nach dieser guten und technisch durchdachten Lösung möchte ich mal Ihnen zeigen, was man mit der Cloud jetzt an dieser Stelle noch herausholen kann aus sowas. Also wofür würde es man brauchen? Wo ist die Cloud besonders stark und gut ausgeprägt? Einer der Spitzen oder das, was die Cloud sehr gut kann, ist das Abdecken von Lastspitzen, die eventuell unerwartet sind, die zeitlich begrenzt auch nur auftauchen. Dann kann man sehr einfach damit Zugriffspunkte für Homeoffice und mobile Endgeräte erstellen, indem dann auch die eigenen Warnstrecken nicht belastet werden, weil die Ressourcen ja in der Cloud liegen. Und des Weiteren, einer der stärksten Punkte meines Erachtens ist, man kann, ohne dass man zusätzliche Hardware erwerben muss, das On-Premise-Netzwerk einfach erweitern, damit mehr Leistung auch bekommen, mehr Zugriff abdecken können und man zahlt es genau für diesen Zeitraum, für den man es braucht. Es ist also absehbar zum Beispiel, dass man es nur für ein paar Monate braucht. In der Zeit können Sie sich wahrscheinlich nicht mehr die entsprechenden Server beschaffen, geschweige denn ein ganzes Rechenzentrum aufziehen. Da ist die Installation in die Cloud eine wirklich überdenkenswerte Alternative. Möchte ich jetzt mal unsere Umgebung grafisch darstellen oder Ihnen ein Bild zeigen, wie das in etwa aussehen könnte? Also wie gesagt, nur als Beispiel. Ich fange einfach mal unten an. Unten sehen Sie die Domain-Controller, die on-premise sind, Datenbank-Server, File-Server und eventuell Exchange-Server oder welche Collaboration-Variante Sie verwenden. Links habe ich symbolisch dargestellt Homeoffice Arbeitsplätze, nur man hat ja in den letzten paar Sessions schon immer öfter gehört, dass die Homeoffice-Geschichten stark am Wachsen sind, das werden Sie auch selber merken. Und in der Mitte natürlich, kaum zu übersehen, die Azure Cloud, wie sie von unserer Lösung dargestellt wird oder ausgerollt wird. In der Mitte habe ich ein paar RDP-Hosts aufgestellt, die Arbeitstiere, die dann den Job zu erledigen haben. Auf der rechten Seite 2 Domain-Controller, könnten auch mehr sein. Auf der linken Seite die File-Server, auf denen die Profile der Benutzer dann abgespeichert werden. Und links außen die RDP-Gateways, über die dann der Zugriff für die Home-Arbeitsplätze gewährleistet wird oder auch für die mobilen Endgeräte.
Robert, wie sieht das mit Lizenzen aus? Was brauche ich da?
Die ganze Umgebung rollen wir mit den von Microsoft bereitgestellten Images aus. Und wie Sie vielleicht wissen, wenn man diese Images verwendet, dann sind die Windows-Lizenzen bereits enthalten. Das heißt, mit Ihren Beiträgen, hätte ich es beinahe genannt, mit dem, was Sie bezahlen für Azure, haben Sie dann die Lizenzen bereits schon im Sack.
RDP-Lizenzen, also für Remote Desktop Service selber, wo liegen die?
Die RDP-Lizenzen sind da leider dann nicht dabei. Allerdings, wie Sie an der Grafik sehen können, sollte da eine VPN-Strecke sein. Natürlich geht auch ExpressRoute, ganz klar. Ich habe mich hier jetzt mal auf den IPsec beschränkt. Über das wird die On-Premise-Umgebung zugänglich. Man erstellt natürlich für die Umgebung einen Trust und dann können die On-Premise-RDP-Lizenz-Hosts auch mitverwendet werden.
Also wenn man Trust erstellt, also das heißt jetzt, man kriegt eine eigene Domäne, eine neue oder was bekommt man?
Das ist nicht nur eine Domäne, das ist ein kompletter eigener Forest, der dann eben über den Trust angebunden wird, sodass der Zugriff und die Berechtigungen gesetzt werden können. Das erwähne ich aber später noch im Detail. Was braucht man nun, um diese Umgebung erstellen zu können? Ich denke, den ersten Punkt, den haben hier alle im Raum, den hat man heutzutage, nämlich einen Internetanschluss mit einer entsprechenden Bandbreite und idealerweise auch redundant ausgelegt natürlich. Eine Azure Subscription. Ein paar Räume weiter könnten Sie sich eine für 170 Euro einen Monat gültige Subscription gleich ziehen. Auch damit wäre es möglich, unsere Lösung zu installieren. Und Sie müssten sich natürlich bei unserem Service registrieren. Wie sieht nun unser Service im Detail aus? Es ist eine Web-Applikation fürs Frontend natürlich, wie das bei den meisten Lösungen dieser Art und Weise heutzutage sind. Der erste Schritt für Sie ist, Sie melden sich bei unserem Service an, können dann oben rechts auf Bestellen klicken. Anschließend wählen Sie den Typ und die Größe aus, die Sie gerne hätten. Natürlich, das ist jetzt nur eine beispielhafte, eine der ersten Versionen unserer Applikation. Inzwischen kann man deutlich detaillierter auswählen, welche Größe man gerne hätte, welche Varianten das man auswählen möchte und wie die Umgebung genauer aussehen soll. Anschließend können Sie noch Standardpakete für Ihre RDP-Server auswählen. Das ist auch nur eine beispielhafte Auswahl. Die ist mandantenabhängig, also von Kunde zu Kunde kann es unterschiedlich sein. Hängt natürlich auch ab, welche Lizenzen der Kunde denn zur Verfügung hat. Dann natürlich die Subscription. Jeder kann mehrere Subscriptions haben, daher muss man in der Lage sein, auszuwählen, welche Subscription denn die Installation erhalten soll. Die wählen Sie hier ganz einfach aus. Und als letzten Schritt, wenn Sie weiterklicken, beginnt die Installation. Die Installation läuft komplett im Hintergrund. Das heißt, wann immer Sie auch die Webseite verlassen, Sie können nach einer Neuanmeldung sofort an der Stelle wieder weitermachen, wo Sie waren. Und wenn Sie diese Webseite, die Sie jetzt sehen, einfach beenden, die Installation läuft sowieso im Hintergrund und nach einer erfolgreichen Installation erhalten Sie eine E-Mail über den Ablauf mit Logfiles und dass es natürlich erfolgreich war.
Und wie lange kann ich rechnen, bis zum Beispiel meine Umgebung dann da komplett deployed ist?
Das hängt natürlich ganz stark ab von der Größe, die man macht. Es ist sehr viel parallelisiert, man kann nicht unendlich parallelisieren, aber die Installationszeit beträgt 1 bis 2 Stunden.
Okay. Und kann man den Service jetzt schon kaufen? Ist das was jetzt schon am Markt wäre?
Aktuell ist der Service leider noch nicht öffentlich verfügbar, aber es wird hart daran gearbeitet. Das wird sich in nächster Zeit ändern. Nacharbeiten. Nacharbeiten sind bei sowas leider immer nötig, denn man kann nicht bis in die Unendlichkeit automatisieren, vor allem wenn man sich an eine fremde Umgebung anbinden muss. Und daher, die typischen Nacharbeiten möchte ich hier mal ganz kurz aufführen. Das ist natürlich immer von der Kundenumgebung stark abhängig, welche Nacharbeiten nötig sind, aber die wichtigsten oder meines Erachtens wichtigsten möchte ich Ihnen kurz zeigen. Das ist natürlich das Erstellen des Forest Trusts. Das kann von einem beliebigen Domain-Controller oder von einer Ersatz-Konsole aus passieren. Sie müssen nur die entsprechenden Credentials natürlich eingeben. Ich denke, das hat fast jeder schon mal gemacht, um den Forest mit einem transitiven Forest Trust anzubinden. Danach können Sie Berechtigungen und so weiter anhand Gruppenmitgliedschaften geben. Was dann natürlich auch ganz gut geht, ist das Ausrollen der Agents. Keiner will heutzutage auf einen Virenscanner natürlich verzichten. Sicherheit ist nötig, auch wenn meines Erachtens Windows Updates fast schon wichtiger sind heutzutage wie ein Virenscanner, der aktuell gehalten wird. Dann Softwareverteilung, das heißt, Sie können den Agent, der die Softwareverteilung für Sie übernimmt, einfach über diesen Forest Trust bzw. über die Berechtigungen, die Sie dadurch erhalten, automatisiert ausgerollt bekommen, so wie Sie es in Ihrer On-Premise-Umgebung mit Sicherheit auch gemacht haben. Und dann eventuell einen weiteren Agent für die Überwachung der Systeme. Anschließend, denn alle Pakete können von uns natürlich auch nicht ausgerollt werden. Es gibt ja ganz oft, dass Sie ganz spezifische Software haben oder Software, die sich häufig ändert inhaltlich oder angepasst werden muss. Dann können Sie über den Software Agent einfach die Software jetzt ausrollen, sodass sie auf den Host zur Verfügung steht. Und sobald Sie das getan haben, können Sie den Benutzern die Berechtigungen geben. Das passiert typischerweise dadurch, die Remote- oder die RDP-Benutzer stecken normalerweise eh schon in einer Gruppe, um die Berechtigungen zuzuweisen. Und mit Hilfe von Gruppenverschachtelung können Sie nun diese Gruppe ganz einfach in der neuen Umgebung in eine vorhandene Gruppe verschachteln und sofort kann sich der Benutzer an der neuen Umgebung anmelden. Er benutzt dabei seinen ganz normalen Benutzernamen, sein gewohntes Kennwort und natürlich auch die gewohnte Domäne, denn über den Trust ist diese Berechtigung ja abgedeckt. Wer macht die Arbeit? Da ist mir Marco ja schon praktisch zuvor gekommen. Heutzutage Automatisierung, PowerShell, was sonst? Das Main-Script ist die ganze Umgebung sozusagen kontrolliert, will ich es jetzt mal nennen, oder das den Ausrollvorgang kontrolliert, wird anhand der Datenbank getriggert. Durch Ihren Bestellvorgang haben Sie dort natürlich die entsprechenden Optionen ausgewählt, die werden in der Datenbank abgelegt. Das Skript liest dies schlicht aus und rollt dann per Invoke oder mit den Azure Custom Extensions die entsprechenden Server aus, konfiguriert die Rollen, installiert natürlich auch die Rollen und sorgt dafür, dass die Server miteinander kommunizieren und kommunizieren können. Die ganze Parametrierung wird mit der Datenbank abgedeckt. Das heißt, wir sind dadurch sehr flexibel in der Lage, verschiedene Ausrollszenarien abzudecken und verschiedene Größen oder Arten der Installation wie gewünscht. Ich will es mal nur ganz kurz nochmal grafisch versinnbildlichen, wie das Ganze abläuft. Nachdem das Main-Script also gestartet wurde durch den Eintrag in der Datenbank, wird anschließend von dem Skript die Datenbank ausgelesen. Das soll heißen, es wird die Größe, die Anzahl der Server, das Betriebssystem, das benötigt wird, jeweils pro Server, die Rollen und so weiter gelesen. Die Konten in Azure werden angelegt. Es müssen natürlich die Storage-Konten angelegt werden, auf denen die Maschinen dann laufen, und auch die Cloud-Konten. Cloud-Services, meinte ich. Dann der größte Aufwand, das Installieren des ersten Domain-Controllers in der Cloud, denn das ist der aufwendigste Punkt, denn man erstellt ja dabei gleichzeitig eine neue Domäne, /Forest. Die ganzen OU-Strukturen müssen angelegt werden, Gruppenrichtlinien werden ausgerollt, vollautomatisiert, Benutzer werden angelegt und auch Gruppen. Ist dieser Schritt getan, kann man anfangen zu parallelisieren. Das heißt, wir versuchen möglichst viel zu parallelisieren, um die Zeit zu sparen. Die verbleibenden Server werden alle ausgerollt und weitere Domain-Controller. Hier in dem Bild jetzt einfach nur ein zweiter, es könnten auch 3, 4, je nach Größe und Umgebung und Sinnhaftigkeit kann man hier beliebig Domain-Controller noch haben. Natürlich die File-Server, die habe ich jetzt nicht weiter erwähnt, und auch die Gateway. Ist die Ausrollung des Betriebssystems abgelaufen, was typischerweise bis zu diesem Zeitpunkt sehr parallel läuft, weil es überall ja das Gleiche ist, fängt das Skript an, die Server zu konfigurieren. Das heißt, die Rollen werden aktiviert, die Rollen werden konfiguriert. Der Domain-Controller, der weitere, wird als Domain-Controller hinzugefügt. Und zum Schluss wird die ganze Umgebung nochmal neu gestartet. Und nach dem Neustart ist die Installation beendet. Genau wie Marco habe ich mir auch lange überlegt, ob man das in der Demo sinnvoll vor allem darstellen kann, ohne dass Sie gelangweilt sehen, wie das Skript an Ihnen vorbeirauscht, und da hätte, glaube ich, keiner was davon gehabt. Von daher habe ich mich entschlossen, das Ganze mit Screenshots abzudecken, denn Sie sind ja auch in der Lage oder erhalten in ein paar Wochen von der Microsoft eine Mail mit einem Link, wo Sie die PowerPoints entsprechend herunterladen können, können Sie nachhaltig die dann nochmal sich genauer angucken. Ich möchte im Vorfeld nochmal schnell auf die Farben eingehen. Ich habe hier ein paar Farben verwendet, um ein bisschen unterscheiden zu können. Jeder, der von Ihnen schon mal PowerShell verwendet hat und mit Verbaus, sodass mehr Details ausgegeben wird, der weiß, dass diese Ausgaben dann in gelb erscheinen. Das ist genauso hier. Sie sehen also hier die gelben Ausgaben. Die grünen Ausgaben sind von mir programmtechnisch realisiert worden. Ist das Skript ja in Debug-Variante. Natürlich, wenn es im Hintergrund läuft, gibt es keine Zeile aus, weil denn wohin soll es denn ausgeben, läuft ja im Hintergrund. Aber im Debug-Modus, um zu sehen, wie sich so eine Umgebung ausrollt, ist das vielleicht mal ganz interessant. Und die weißen Ausgaben, das sind einfach Write-Hosts, die weiß ganz normal ausgegeben werden. Sie sehen jetzt im oberen Teil, sofern es jeder so halbwegs lesen kann, ich hoffe es zumindest, ich will auch nur ganz kurz darauf eingehen. Im oberen Teil sehen Sie die ausgelesene Datenbank mit der Größe, das heißt, die Hosts, die einzeln hier ausgerollt werden, ist ja auch nur eine beispielhafte Umgebung, die nur jetzt für diese Präsentation erstellt wurde. Anschließend, schon ein bisschen bunter, kann man sehen, wie Azure konfiguriert wird, und im unteren Teil dieses Screenshots sehen Sie, wie der erste Domain-Controller bereits installiert wird. Ganz unten kann man sehen, welche Rollen schon installiert werden und aktiviert werden. In dem zweiten Bild sehen Sie dann die Endkonfiguration des Domain-Controllers. Ganz oben sieht man, wie die Rollen alle installiert wurden und der erste Reboot dann fällig wurde. Anschließend wird die Domäne erstellt, sprich der Domain-Controller wird zum Domain-Controller gemacht. Man sieht die typische Warnung, die an der Stelle auftaucht, wenn man einen Windows 2012 R2 mal installiert hat. Kennt man das? Der Hinweis von Microsoft, dass Windows NT-Server nicht mehr hinzugefügt werden können wegen Authentifizierung. Dann der obere Teil noch ganz kurz erwähnt, die Gruppenrichtlinien, die draufgerollt werden, die Gruppen, die erstellt werden, Benutzer, die angelegt werden. Und dann im unteren Teil kann man dann schon erkennen, wie parallelisiert die weiteren Maschinen alle ausgerollt werden. Das sieht man daran, dass eine nach der anderen, hier sehen Sie noch mehr, eine nach der anderen jetzt plötzlich aktiviert wird, das Image wird gezogen und der Installationsprozess beginnt. Parallel auf allen Maschinen. Zum Schluss kann man noch sehen, die Konfiguration ist abgeschlossen. Es wird nochmal eine Übersicht gegeben über alle Maschinen, sodass sie auch laufen und das Skript hat sich, da es im Debug-Modus war, schlicht selbst beendet. Mein Fazit dazu: Um eine schnelle, einfach handhabbare Umgebung, die eventuell auch nur für eine kurze Zeit eine Lastspitze abdecken kann, ist die Cloud, denke ich, die ideale Lösung. Mit unserer Lösung ist es sehr einfach handhabbar. Die Bereitstellung ist sehr schnell. Sie erhalten einen kompletten Forest in dieser Größe oder auch größer in 1 bis 2 Stunden. Das ist manuell, denke ich, kaum zu stützen. Und das Ergebnis ist sehr zuverlässig, denn durch die Automatisierung, durch eine Vollautomatisierung würde ich es fast nennen, erhalten Sie immer ein gleiches Ergebnis. Das kennen Sie alle. Wenn das Skript einmal steht und einmal fehlerfrei ist, kommt auch immer das gleiche Ergebnis. Auf der rechten Seite noch kurz, Sie kennen vielleicht das Azure-Portal, sehen Sie dann, wie das in diesem Fall aussehen würde. Die Maschinen sind alle aufgelistet, alphabetisch sortiert. Man sieht in der Mitte, dass sie alle laufen. Ich habe natürlich mein Budget ein bisschen schonen wollen und habe deswegen Basic A1 überall verwendet, denn Sie wissen ja, man muss die CPU-Zeit ja zahlen und da wollte ich mir das Budget ein bisschen. Wenn Sie größere Maschinen natürlich für die Produktivität verwenden wollen, würde hier nicht Basic A1 stehen. Entsprechend einen Kern macht ja keinen Sinn. Ja, da möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und wenn es noch Fragen gibt, stehen wir natürlich gern zur Verfügung.
Ja. Danke.